Für heute jedenfalls begrüße ich Sie und erinnere zunächst mal an zwei Punkte aus der letzten Vorlesung. Der erste gehört noch zu den allgemeinen und mehr oder weniger einführenden Überlegungen. Da ging es um eine grobe Orientierung über das geläufige Verständnis von Ratio als Funktion innerhalb des komplexen Zusammenhanges des Erkennens. Und das sollte man eben zunächst einmal aus dem Wort Rationalismus heraushören, dass es um die Analyse dieser Zusammenhänge geht. Nicht einfach nur, welche Stellung wird gegenüber der Erfahrung eingenommen, also inwieweit oder wie weit nicht determiniert Erfahrung die Erkenntnis. Man kann ja übrigens auch ganz leicht sehen, dass die Fragestellung stillschweigend verschoben wird, wenn man den Rationalismus nur dadurch definiert, dass er behauptet, es gäbe Erkenntnisse, die nicht, die unabhängig von Erfahrung sind. Weil es sagt ja niemand, dass wenn es Erkenntnisse gibt, die unabhängig von Erfahrung sind, dass die unbedingt auf die Ratio zurückzuführen sein müssten. Vielleicht gibt es andere erfahrungsunabhängige Erkenntnisse aus einer anderen Quelle innerhalb dieses Zusammenhanges der Kognition. Das ist gar keine so absurde Sache, damit ist ja oft spekuliert worden in der Philosophie. Aber, und das ist die Überleitung zu dem zweiten Punkt, das Wort Ratio hat erstens eben nicht nur diese Bedeutung einer kognitiven Kompetenz und zweitens bekommt das Wort Rationalismus, wo es diese Bedeutung hat, sein Gewicht nur vor dem Hintergrund einer Wandlung im Selbstverständnis von Philosophie überhaupt in der frühen Neuzeit. Also von, das ist jetzt nur zur Erinnerung gesagt, von dem Akzent auf Lehre hin zu einem Akzent auf Erkennen. Und das muss man sich auch immer vor Augen halten. Das ist ja das wirklich Treffende an dem Titel, den Ernst Cassirer seinem monumentalen Werk gegeben hat. Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Da geht es eben nicht nur um die Entwicklung irgendeines Spezialproblems in einer bestimmten Phase der Philosophiegeschichte, sondern da geht es um das globale Verständnis einer Periode der Philosophie von dem sie definierenden Problem aus, von dem Erkenntnisproblem aus. Das Erkenntnisproblem ist es, was in dieser Zeit, und das hat Cassirer deutlich genug gesagt in diesem Buch immer wieder, das, was eben die Philosophie ausmacht. Das habe ich aber nur skizziert, diese Voraussetzung, und habe mich dann, und das war der zweite Punkt, der Geschichte des Begriffs Ratio als solchen zugewendet. Und zwar habe ich Ihnen gezeigt, dass Ratio eine Übersetzung des Wortes Logos ist, wo dieses, das heißt natürlich viel, aber eine Übersetzung von dem Wort Logos sofern oder wo dieses seinerseits eigentlich nichts anderes bedeutet als Verhältnis im geometrischen Sinn. Und die Frage, was jetzt so ein Verhältnis eigentlich ist, im Unterschied zu irgendwelchen anderen Sachen, wie zum Beispiel reichlich geschmückten Kampfschilden oder Segelschiffen oder hölzernen Pferden. Die Frage also, was so ein Verhältnis ist, wird beantwortet, indem man ein Identitätskriterium für Verhältnisse angibt. Und das haben wir bei Euklid in zwei Varianten gefunden. Das waren diese zwei Definitionen. Siebtes Buch, das ist die sozusagen genetisch ältere. Fünftes Buch, das ist die spätere. Die ältere Variante definiert Verhältnisgleichheit nur für Verhältnisse von ganzen Zahlen, also von Zahlen, während die Definition im fünften Buch auch für Größen gilt, die nicht als ganze Zahlen oder auch nicht als Brüche darstellbar sind, sogenannte, von uns jetzt sogenannte irrationale Zahlen oder inkommensurable Größen. Und die geometrische Pointe besteht im Folgenden, man kann, auch nur zur Erinnerung, nicht? Man kann jede Zahl als ein Produkt von zwei Zahlen darstellen, das heißt, also jede Zahl kann man als ein Rechteck darstellen, Und man kann zunächst sehr einfach das Verhältnis dieser zwei Zahlen auf andere Zahlenpaare übertragen. Also wenn man eine Zahl durch zwei Zahlen, als Produkt von zwei Zahlen darstellt, dann kann man das Verhältnis dieser Zahlen auf andere Zahlenpaare übertragen, zum Beispiel, indem man die zweite Zahl genau um den Faktor vervielfacht, um den sie selbst ein Vielfaches der ersten ist. Also das Verhältnis zu 1 zu 7 ist das gleiche wie das von 7 zu 49. Da hat man die zweite um den Faktor vervielfacht, um den sie selber ein Vielfaches der ersten ist. Dann erhält man das, was ich kurz gesagt habe, wovon Euklid sagt, das ist die kleinste Proportion, weil die aus drei Gliedern besteht. Oder, muss man aber nicht so machen, man kann es auch so machen, dass man beide mit dem gleichen Faktor vervielfacht. 3 zu 21 wie 1 zu 7. Also beide mit dem gleichen Faktor 3. Man kann aber nicht, das kann man, was man aber nicht kann, ist im Allgemeinen die Frage zu beantworten, welche Zahl x zu der ersten Zahl, welche Zahl x zu der ersten Zahl in dem gleichen Verhältnis steht wie die zweite Zahl zu x. Das kann man nicht. Das kann man nur, da kriegt man nur in besonderen Fällen eine Zahl heraus, die diese Bedingung erfüllt. Obwohl man immer, Sie sehen ja, dass das gleich, dass die Frage äquivalent ist mit der der Flächenumwandlung von Rechtecken in Quadrate, obwohl man immer eine Quadratseite zeichnen kann. Also, man kriegt nicht immer eine Zahl heraus, aber es gibt immer eine konstruierbare Größe, die diese Anforderung erfüllt. Und die Definition im fünften Buch, die stellt jetzt eben auch für solche Größen ihre Vergleichbarkeit sicher. Und zwar so, dass ein Vergleichbarkeitsbegriff da jetzt herauskommt, der das, was vorher vergleichbar geheißen hat, integriert. Dasselbe ist für diese inkommensurablen Größen, dasselbe Begriff der Vergleichbarkeit, wie er für die ganzen Zahlen und insbesondere für die pythagoreischen Tripel gilt. Ne? Jetzt habe ich das wiederholt und betont und merken Sie sich, weil das noch einmal wichtig werden wird, wenn wir über Descartes sprechen. Was ich wegen der entfallenen Vorlesungen jetzt nicht wirklich besprechen, sondern nur ganz kurz erwähnen kann, obwohl es eine interessante Sache ist, das ist der musikalische Hintergrund. Also genauer die pythagoreische Musiktheorie, in der eben auch schon die Beziehung von Zahlen bzw. Zahlenpaaren und Strecken wichtig war. Im Prinzip geht es dabei darum, dass ein Verhältnis, das als Hörbares eine Identität hat, also das ist der Ausgangspunkt, es kann etwas als Identisches gehört werden, die Konsonanz zweier Töne, das heißt die Symphonia, die man wieder hören und wieder erkennen kann, dass die als Zahlenverhältnis darstellbar ist. Also zum Beispiel die Quint durch das Verhältnis 12 zu 8 oder 3 zu 2, die Quart durch das Verhältnis 4 zu 3, die Beziehungen zwischen diesen beiden Polen, die man da hat, einerseits die Zahlenverhältnisse und andererseits die Konsonanz. Man hört das und da gibt man jetzt durch Zahlen wieder, versucht man es wiederzugeben. Das wird vermittelt durch eine Streckenvorstellung. Das Vermittelnde zwischen beiden ist eine Streckenvorstellung und der springende Punkt ist, dass das eine Strecke ist, die geteilt wird und zwar durch bestimmte bevorzugte Zahlen. Also diese Strecke wird sozusagen nicht als Kontinuum genommen, sondern die ist auch in Wirklichkeit eine Art Lineal gewesen, das eingeteilt war in 12 gleich lange Teile und wo ganz bestimmte von diesen, und die sind auch nummeriert gewesen, kann man annehmen, das ist der sogenannte Kanon, die sind auch nummeriert gewesen und bestimmte Zahlen oder Zahlenpaare waren es, um die es da gegangen ist. Also diese Strecke ist nicht als Kontinuum genommen worden, sondern von Anfang an immer als eine eingeteilte. Das ist der Kanon, da trifft alles zusammen. Das ist eine Art Lineal und über das ist eine Seite gespannt und unten auf dem Lineal sind diese Kerben, die 12 Teile markieren. Und dann hat man durch einen Steg sozusagen die Seitenlänge verkürzt. Ne? Also die Oktav hat man, wenn man bei 6 unterbricht, bei der Hälfte unterbricht, ne, dann hat man das Verhältnis, die Oktav ist das 2:1 Verhältnis, die Quint. Wenn man bei 8 unterbricht, dann hat man 12:8 ist gleich 3:2. Die Quart, wenn man bei 9 unterbricht, dann hat man 4:3. Das Intervall der zwei Töne, die zum Beispiel die Quint ausmachen, wird immer durch die zwei Endpunkte dieser Strecke, das ist, diese Strecke heißt das sogenannte Diastema, der Abstand, und das wird durch diese Endpunkte identifiziert. Also die Quint wird identifiziert durch das Zahlenpaar 8-12. Ja, so ungefähr. Das müssen Sie ja nicht sozusagen lernen für irgendwas, aber dass Sie sehen, wie das funktioniert. Der springende Punkt, ein Logos, ein Verhältnis ist hier eine Strecke, aber es ist so, dass durch die exklusive Bevorzugung dieser bestimmten Zahlen niemals eine Irrationalität entstehen kann. Ne? Das ist sozusagen der pythagoreische Spirit. Genauso wenig kann hier eine Irrationalität entstehen, wie wenn man sich immer nur an die pythagoreischen Trippel hält. Man kann natürlich, wenn man will, die Mistklänge, die Dissonanzen, alles Mögliche an Geräuschen dem Kanon ebenso entlocken, wie man in der Geometrie inkommensurable Strecken konstruieren kann. Aber die Pythagoreer hatten in beiden Fällen kein umfassendes Kriterium für die Identität von Verhältnissen. Ja, ist das also mehr kann ich halt leider nicht dazu sagen. Der Witz ist nur, dass Sie sehen, wie zwischen dem und in einer gewissen Weise sind diese Überlegungen auch ein Ursprung für die geometrischen, aber das ist zu kompliziert. Also dass Sie sehen, wie diese Vorstellung von Streckenteilung, von Ratio mit den Zahlen einerseits und mit dem Hörbahn auf der anderen Seite in Zusammenhang steht. Also man könnte aus allgemeinerer Sicht so zusammenfassen, es gibt in der Mathematik, und zwar ganz bestimmt nicht erst in der Zeit von Euklid, sondern ganz bestimmt schon in der Zeit Platons, einen Fortschritt im Gebrauch des Begriffs Ratio gegenüber den Pythagoreern, soweit damit Größenverhältnisse gemeint sind. Auf der Ausgangsstufe haben wir es mit Größen zu tun, die insofern trivialerweise vergleichbar sind, als sie Vielfache oder Teile einer gemeinsamen Einheit sind. Also immer eine gemeinsame Einheit voraus, und von der sind sie alle Vielfache, oder sie sind Teile von dieser gemeinsamen Einheit. Und ein beliebiges bestimmtes Verhältnis zweier solcher Größen, das ist der Abstraktionsschritt, das ist eben dann eine mathematische Entität zweiter Stufe gegenüber den Zahlen, eben die Ratio. Das ist eben genau das, was wir heute, das ist ein Begriff, den Sie natürlich nicht hatten, das ist das, was man heute rationale Zahlen nennt. Man könnte das ist jetzt eine Fußnote, lustige Fußnote sozusagen, man könnte das als eine Art Meta-Axiom zu dem ersten von Euklids Koinai Enoiai betrachten. Ob Sie das wissen, oder wer von Ihnen das weiß, bei dem Euklid ist im Sinne am Anfang des ersten Buches, da sind Axiome, Definitionen und so vorausgesetzt. Ne? Also das, es gibt solche Sachen wie, dass durch zwei Punkte eine Gerade geht, ja, und so weiter. Und dann gibt es einen eigenen Typ von solchen Axiomen, das sind die sogenannten Koinai Enoiai, das sind allgemeingültige Axiome, die über das Feld sozusagen der Geometrie hinausgehen. Also das sind solche Weisheiten wie das Ganze ist größer als der Teil oder sowas. Und das erste von diesen Axiomen, das heißt, ta auto isa kai alleleus isa esti. Was, wenn zwei, die demselben, von denen jedes demselben gleich ist, sind auch untereinander gleich. Ja? Also wenn A gleich C und B gleich C, dann ist A gleich B. Und das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, im Vergleich, das ist sozusagen eine Art Meta-Axiom. Nicht was demselben gleich ist, sondern was demselben vergleichbar ist, muss auch untereinander vergleichbar sein. Das ist dieses Prinzip einer solchen Rationalität, die ziemlich genau das erfasst, was eine Grundeigenschaft der rationalen Zahlen ist. Nicht? Auf eine Einheit als Vielfaches oder als Teil, als Bruch sozusagen zu beziehen. Vergleichbar, nicht gleich, aber vergleichbar. Da ist aber immer schon so eine Einheit als Drittes vorausgesetzt. Und der Fortschritt besteht dann darin, dass die Geometrie sich von dieser Voraussetzung befreit. Mit eben dieser Definition im fünften Buch für die Identität von Verhältnissen, die alles bewahrt, was für die Zahlen, für die rationalen Zahlen gilt und darüber hinaus auch inkommensurable Größen erfasst. Man könnte in einem gewissen Sinn an diesem Punkt auch von einer Art Kreativitätseffekt sprechen. Der Ratio im Sinn des bestimmten Verhältnisses kann das, was von ihr abweicht, auch noch zugeschlagen werden. Das, was das Abweichende ist, kann auch noch dazugenommen werden. Das ist freilich eine unzulässig bildliche, das ist eine bildliche Ausdrucksweise. Was wirklich das Potenzial dieser Definition ist, da kann man lange drüber nachdenken, das ist dadurch noch bei Weitem nicht erschöpft. Ich gehe das auch nicht systematisch an, sondern als nächstes schauen wir uns ein Szenario an in der heutigen Vorlesung, das einen besonderen Aspekt dieses Potenzials beleuchtet, nämlich wie bei Plato eine Reflexion auf das Erkennen mit diesem Verständnis von Ratio zusammentritt. Also dieses geometrische Verständnis von Ratio, bei Plato gibt es ein Szenario, wo dieses geometrische Verständnis von Ratio eine entscheidende Rolle spielt in einer Reflexion darüber, was Erkennen ist. Sehr vorsichtig ist das ausgedrückt und Sie müssen es auch so vorsichtig nehmen. Ich werde am Ende der Sache dann noch einmal darauf hinweisen, warum man da vorsichtig sein muss. Das ist noch keineswegs dasselbe, wie zu sagen, Ratio ist ein Erkenntnisvermögen. Es gibt eine Reflexion über das Erkennen und in der spielt eine besondere Rolle das, was wir gerade in der Geometrie gesehen haben, dieses Denken in Verhältnissen, dieses potenziell kreative Denken in Verhältnissen. Also, es handelt sich nicht, bei dem, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, nicht um ein Syndrom des Rationalismus und auch nicht um eine direkte Vorform von dem, was Rationalismus wäre, sondern um einen zunächst unabhängigen Zusammenhang von Ratio und Erkennen. Also, ein Gesichtspunkt, der bei Plato immer wieder eine große Rolle spielt, ist Abgrenzung. Sein Versuch, das steht da ganz wichtig im Hintergrund, sein Versuch der Philosophie, einer besonderen Erkenntnisweise und auch einer besonderen Methodik der Philosophie, einen besonderen Status zu sichern in Abgrenzung von anderen Disziplinen oder anderen Institutionen, mit denen sie in Konkurrenz steht, wenn es nicht zuletzt auch politisch um die Bildung intellektueller Haltung geht. Sozusagen der Anspruch, wer dominiert sozusagen im Feld sozusagen der intellektuellen Erziehung, der Bildung und so weiter. Da setzt er sich in Konkurrenz zu anderen Institutionen. Drei besonders wichtige derartige konkurrierende Agenturen sind die Religion, die Rhetorik. Man könnte bei der Rhetorik noch die Sophistik extra herausnehmen als eine besondere Sache, dann hätten wir vier sozusagen, und die Geometrie. Was die Rhetorik angeht, so schlägt, das sind jetzt einfach nur über lange Strecken einfach nur sozusagen die Stellen, wenn Sie es fotografieren oder abschauen, dann können Sie dort nachschauen. Ich lade das ja dann auch hoch. So schlägt also Sokrates im Phaedros-Dialog an dieser Stelle da vor, diejenigen, die tatsächlich imstande sind, das Wesen einer Sache und die inneren Differenzierungen der Sache zu erkennen, Dialektiker zu nennen. Diese Leute, die das können, das Wesen einer Sache erkennen und die wichtigen inneren Differenzierungen dieser Sache und wie die verschiedenen Elemente, die in dieser Sache unterschieden werden können, zusammenwirken, die das verstehen können, die sollen Dialektiker heißen, im Gegensatz dort zu den bloßen Redekünstlern, den Rhetorikern. Da sehen Sie schon dieses Abgrenzungsmotiv, weil indem er sagt, die werde ich Dialektiker nennen, nimmt er denen, den Rhetorikern, eins ihrer Hauptwörter weg. Die haben sich ja immer Dialektiker genannt. Er sagt, Dialektik nenne ich das. Und die anderen heißen einfach nur Rhetoriker. Ab jetzt, sozusagen. Dialektik ist die bei Plato für die Philosophie charakteristische Methode. Und zwar geht es dort an diesen Stellen im Konkreten um die Einsicht in das Wesen der Seele. Also zuerst haben wir ja nur gesagt, Einsicht in das Wesen einer Sache, aber die Sache, um die es dort speziell geht, das ist die Seele, Einsicht in das Wesen der Seele und die Interaktion ihrer Teile. Das ist insofern auch eine interessante Stelle, übrigens, als das eine der frühesten Stellen ist, an denen man sowas wie eine methodische Bedeutung von Analysis in der Philosophie dingfest machen kann, mit der Vorstellung der Einteilung und so weiter. Diese Stelle ist allerdings in einem prononcierten Sinn eine Methodenreflexion, eine Reflexion, nicht ein Methodenvorschlag, weil sie nämlich im Nachhinein kommt. Nachdem Sokrates, ganz schön für später im Text, nachdem Sokrates sich schon diese Aufgabe gestellt hat, das Wesen der Seele zu erklären und sich dieser Aufgabe auch schon entledigt hat, kommt im Nachhinein diese Feststellung, dass das die Dialektiker sind. Sokrates hat sich allerdings dieser Aufgabe, das Wesen der Seele zu erklären, auf eine sehr besondere Art entzogen oder entledigt. Er sagt dort nämlich, und das ist jetzt die Stelle, glaube ich, da sehen Sie, das ist 266 und 246a hat er schon Folgendes gesagt über die Seele. Von ihrem Wesen aber müssen wir dieses sagen, dass, wie es an sich beschaffen sei, jedenfalls und auf jede Weise eine göttliche und weitreichende Untersuchung ist. Thea caema gratiegesis, sagt er. Womit es sich aber vergleichen lässt, das ist eine menschlichere und leichtere. Also sozusagen wirklich zu erklären, was das Wesen der Seele ist, ist eigentlich eine Sache für Götter. Sehr umwegig und anspruchsvoll. Einfacher ist es, durch einen Vergleich die Sache zu erklären. Und dann, unmittelbar nachdem er das gesagt hat, kommt diese ganz berühmte und wirklich großartige, lange Passage, dieses Gleichnis mit der Himmelskavalkade, wo ein Bild eingesetzt wird für die Seele, das Bild dieses befiederten Gespanns. Also das ist ein Pferdegespann, das besteht, das ist gefiedert. So eine Art, ein bisschen James Bond-mäßig ist das, ne? Das ist sozusagen auch ein Flugzeug, ne? Ein bisschen mit diesen Federn, kann in die Höhe. Das Wesentliche ist, es besteht aus einem Lenker und zwei Pferden, von denen das eine Pferd gut und edel und brav und folgsam ist und das andere widerspenstig und dem Niedrigeren zugewandt. Und die Geschichte erzählt, wie dieses Gespann unter günstigen Umständen aufwärts steigen kann, durch den ganzen Kosmos bis zur Anschauung der Ideen in der sogenannten außerhimmlischen Sphäre. Und diesen dreien, braves Pferd, schlimmes Pferd, Wagenlenker, diesen dreien und ihrem Zusammenwirken in der Aufwärtsbewegung, denen entsprechen drei Teile der Seele und ihre Interaktion. Also da geht es wirklich da im Text so, wie das Pferd, so dieser Seelenteil, der Thymos, wie das Pferd, so dieser Seelenteil, die Tapferkeit, Epitymeton, und wie der Lenker, so das Logistikon. Ja? Also da wird sozusagen das Verhältnis übertragen. Man kann das als einen Kunstmythos oder als eine mehr oder weniger lustige oder anregende Geschichte verstehen, aber der Sinn der Sache liegt eigentlich letztlich in der Übertragung von Verhältnissen. Also, dass das überhaupt irgendwas erklärt, basiert darauf, dass man akzeptiert, dass diese Verhältnisse übertragbar sind. Basiert auf Vertrauen auf diese Verhältnisgleichheit. Fußnote. Das ist übrigens nicht die ganze Pointe dieser Passage. Die Passage ist sehr, sehr interessant. Die hat noch eine wirklich faszinierende zusätzliche Selbstbezüglichkeit natürlich. Die Geschichte ist ja als Ersatz für eine gründliche Untersuchung des Wesens der Seele gedacht. Ist ja ein Ersatz für diese Makradiegesis. Also während die Geschichte ein Ersatz für die gründliche Untersuchung ist, kommt die durch das Gespann verbildlichte Seele innerhalb der Geschichte tatsächlich zu einer Anschauung des Wesens. Also nicht nur die Geschichte dazu da, um das Wesen der Seele zu erklären, sondern in der Geschichte, die ersatzweise da erzählt wird, kommt die Seele zu einer Anschauung des Wesens, und zwar dessen, was wahrhaft und überhaupt wahrhaft ist in seinem Sein, sagt er. Also zur Anschauung der Ideen. Also natürlich auch zur Anschauung von dem, was sie selber wäre, aber nur in der Geschichte eben. Also das Gleichnis verbildlicht nicht einfach nur das Wesen der Seele, sondern es verbildlicht auch, wie die Seele zum Wesen findet. Innerhalb der Geschichte selbst wird das erreicht, aber eben in Einklammerung in so eine Geschichte, wofür die Geschichte nur Ersatz sein sollte. Also das ist eine Sache, die verfolgen wir hier nicht weiter, aber das war natürlich sehr, sehr anregend für große Strömungen des Platonismus, die so mehr in die mystische Richtung gegangen sind, und ist eine Sache, die schon wirklich sehr, sehr interessant ist. Jetzt, wenn man das so vor sich hat, da kann man natürlich jetzt sagen, aha, gut und schön, aber das ist ja sogar eingestandenermaßen gerade nicht die dialektische Methode. Das ist ja eben gerade nicht diese Makradiegesis, um die es eigentlich ginge. Aber wenn man das sagt, kommt man nicht sehr weit. Also es bringt einem nichts Positives, sozusagen das festzustellen. Wenn wir uns zum Beispiel an eine Stelle halten wie in der Politeia, Republik 531d und so weiter. Das ist eine Stelle, wo Sokrates sich explizit die Frage stellt, was eigentlich Dialektik ist. Ja? Also das wäre sozusagen jetzt dann die Frage, was ist Dialektik wirklich und nicht nur so eine Versinnbildlichung. Da bekommen wir nicht viel mehr zur Antwort. Bei 534b kommt diese Antwort, als dass eben der Logos des Wesens von allem sei. Was ist Dialektik? Dann sagt er, der Logos des Wesens von allem. Schleiermacher übersetzt das Wort Logos an dieser Stelle mit Erklärung. Das ist natürlich, man kann da keinen Vorwurf machen, man kann da nicht Stellung nehmen, dass jede Übersetzung muss auf was setzen und kippt was weg, was auch interessant wäre. Ne? Aber das ist eigentlich nur eine Nominaldefinition natürlich. Ne? Es gibt an der Stelle ein bisschen mehr als eine Nominaldefinition, weil auch da eine Variante des Aufstiegsmotivs mitgeliefert wird. Nur ist es nicht die Erhebung so eines Pferdegespanns durch den Kosmos in die außerhimmlische Sphäre, sondern es ist der Aufstieg durch die Hierarchie der Wissenschaften, durch so eine Art von Hierarchie der Wissenschaften, wo die letzte Stufe vor der Episteme die sogenannte Dianoia ist. Darauf werden wir noch zurückkommen. Also, wenn man schaut, wo sagt er, was Dialektik wirklich ist, wird man eigentlich immer abgespeist mit irgendeiner Art von Nominaldefinition. Nur das ist halt das, was uns das wirklich wahre, verlässliche und so weiter, Einsicht in alles, was ewig Gültigkeit hat, vermittelt. Wenn wir auf der anderen Seite solche Stellen betrachten, wo er mit äußerster Ernsthaftigkeit das Wesen der Seele erklären soll, wie zum Beispiel im vierten Buch der Republik, an diesen Stellen 435, dann wird man erst recht wieder mit einem Gleichnis konfrontiert. Diesmal werden die Seelenteile den Subsystemen des Staates analog gesetzt. Das ist ja das berühmteste, zu den berühmtesten Stellen in der Politeia. Und das gipfelt dann, dieser Vergleich, der auch wieder genau so wie das zu dem, so wie das zu dem läuft, das gipfelt dann in dieser bekannten Feststellung der Identität der Gerechtigkeit in Staat und Individuum, der Gerechtigkeit als der richtigen und in beiden Fällen gleichen Proportionierung der drei Teile, Leidenschaft, Affekt, Tapferkeit und Logistikon. Also es funktioniert immer, auch wenn sie nicht so eine begeisternde und ausgeführte Geschichte wie die von dem Pferdegespann haben, funktioniert es im Prinzip immer so. So wie da das, so auch bei der Seele. Und wenn Sie schließlich das Sonnengleichnis nehmen in der Republik, dann ist es auch wieder das möglichst exakte Herstellen von Analogien, also in der lateinischen Übersetzung dann Proportionen zwischen der Struktur des Sehens und der des Erkennens. So wie die Sonne als Dritte erst die effektive Beziehung von Sehsinn und Gesehenem ermöglicht, so die Idee des Guten, die Beziehung zwischen dem Denken und dem Denkbaren. Das ist bis in die Terminologie der Sprache der geometrischen Proportionenlehre nachgebildet. Also er hat da so, der Gebrauch des Wortes Prosti, das ist also zu, das ist dieses zu, so wie das zu dem, so auch das zu jenem. Auch bei Euklid, immer wenn von den Proportionen die Rede ist, kommt diese Wendung vor. Ich werde das Sonnengleichnis als solches nicht interpretieren. Aber jetzt sind wir an dem sozusagen eigentlichen Punkt, den ich Ihnen am Anfang versprochen habe, angelangt. Mit der Problemstellung des Sonnengleichnisses sind wir dort, wo ich dann gesagt habe, darüber wollen wir heute reden. Ein Szenario, wo der Begriff der Ratio einbezogen ist, und zwar der geometrische Begriff der Ratio einbezogen ist in eine Reflexion über das Erkennen. Das ist da der Fall. Da haben wir vor dem Hintergrund der Frage nach der dialektischen Methode der Philosophie das Denken in Proportionen, so wie beim Sehen, so auch beim Erkennen, da haben wir das Denken in Proportionen auf die Frage des Erkennens angewandt. Das Sonnengleichnis ist sozusagen eine Anwendung dieses Proportionen, dieses Analogiedenkens auf die Frage des Erkennens. Der Witz dabei ist aber, das ganz Entscheidende dabei ist, dass die beiden verglichenen Bereiche, das Sehen und das Erkennen, nicht nur in Analogie stehen, sondern zugleich in einer realen Beziehung stehen. Sofern ja das Sehen auch eine Art des Erkennens ist, beziehungsweise, wenn man vorsichtiger sein will, mit dem, was als Erkennen hier angezielt wird, auf einer gemeinsamen Skala, in einer gemeinsamen Dimension liegt. Das ist übrigens auch an der Stelle, wo die Subsysteme des Staates mit den Subsystemen der Seele verglichen werden, ist es auch so. Da gibt es aber das ist nur ganz ein kleiner Hinweis, wo er dann einmal sagt, die sind nicht nur analog, sondern wir würden die im Staat nicht unterscheiden, wenn sie nicht von den Individuen auf die Ganzheit des Staates, in dem die sich organisieren, übertragen würden. Das bleibt so, da wird auch eine reale Beziehung, aber das wird nicht weiter ausgeführt und es gibt bei Plato kaum irgendwo. Also das muss man auf einem anderen Niveau, in einer anderen Sichtweise muss man das behandeln, das Problem der Erziehung taucht es dann bei ihm auf. Aber hier ist es ganz klar, die Analogie zwischen dem Sehen und dem Erkennen, aber das Sehen und das Erkennen sind auch sozusagen organisch oder real miteinander in Verbindung. Das heißt aber, dass an dieser Stelle sich jetzt die Frage nahelegt, das Verhältnis zwischen dem analogiebasierten Verhältnis also das Metaverhältnis, könnte man sagen, zwischen dem analogiebasierten Verhältnis und dem gleichsam teleologischen Verhältnis, das ist das Aufstiegsmotiv, als solches zum Problem zu machen. Das heißt, dass, wenn Sie so wollen, das Verhältnis des Denkens oder Erkennens selber einerseits zur Analogie und zur Ratio auf der anderen Seite. Ja? Das Verhältnis des Denkens als solchen zur Ratio auf der anderen Seite. Wobei immer noch Ratio immer noch genau das heißt, was es in diesen Definitionen bei Euklid dann heißt. Ja? Immer noch das Geometrische ist. Diese Frage legt das Sonnengleichnis nahe. Ja? Die wird aber nicht ausgeführt. Die ausdrückliche Konfrontation mit dieser Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Denken als solchen, dem Gesamtpotenzial von Erkennern, ja, sozusagen das Optimum des Erkennens, mit dem, was in dieser Weise Ratio heißt, dieses Verhältnis festzustellen und das Problem sozusagen auszuarbeiten, das macht das unmittelbar auf das Sonnengleichnis folgende Liniengleichnis in der Republik. Im Rest der heutigen Stunde rede ich über das Liniengleichnis. Republik 509d und so weiter. Ich lese Ihnen zum Teil ein bisschen was vor. Diese Übersetzung, die ich da habe, ist grauenhaft. Ich muss das dann. Der Gedanke ist im Großen und Ganzen ungefähr so. Provisorisch, sozusagen auf Kredit, ne? Stellen wir uns einen Bereich vor, der einen Großbereich, sozusagen der Erkennen heißt. Alles, was da überhaupt irgendwie in Frage kommt. Und innerhalb dieses Bereiches wollen wir zunächst einmal zwei Agenturen grundsätzlich voneinander unterscheiden. Also zuerst einmal Großbereich und dann ein Schnitt. Und zwar eben, das ist die Anknüpfung, Sehen auf der einen Seite, Erkenntnis im eigentlichen Sinn auf der anderen Seite. Also wir machen sozusagen in diesem Großbereich einen Schnitt. Sehen und Erkennen. Und, das schicke ich jetzt gleich am Anfang vorher, das spielt für uns nur am Rand eine Rolle, nicht wirklich, aber für den Gedankengang, wie er dort mit seinen Konsequenzen, die dort gezogen werden, spielt schon eine Rolle. Entsprechend dieser Unterscheidung von dem Sehen und dem Erkennen soll auch, was aber überhaupt nicht trivial ist, das Sichtbare von dem Erkennbaren unterschieden werden. Das heißt also nicht nur Sehen und Erkennen, sondern auch die quasi objektiven Korrelate von Sehen und Erkennen. Zum Sehen das Korrelat des Sichtbaren und zum Erkennen das Korrelat des Erkennbaren. Aber wie gesagt, das ist für uns nicht zentral interessant. Wenn man sich jetzt fragt, gibt er denn überhaupt irgendein Kriterium an für diese Anfangsunterscheidung von Sehen und Erkennen, dann ist das am ehesten noch die Charakterisierung des Erkennens als Suchen oder Forschen. Das ist aber sehr vorsichtig dort ausgedrückt. Also das Erkennen besteht, kann man sagen, nie nur in einem rezeptiven Auffassen. Das Erkennen schließt immer sowas wie intellektuelle Aktivität ein. Das heißt nicht, dass nicht auch das Sehen das einschließen könnte und so. Und das heißt nicht, dass im Erkennen nicht auch was anderes eine Rolle spielen könnte. Vorläufig einmal, ja. Aber das ist was, es ist immer was dabei im Erkennen, was Aktivitätscharakter hat. Und das ist im Sehen nicht immer. Und dann haben wir die jetzt unterschieden voneinander, tentativ nur, und dann sagt er, eine Ähnlichkeit zwischen den beiden, zwischen dem Sehen und dem Erkennen, besteht darin, dass in jedem von den beiden noch einmal einer, und zwar derselbe Unterschied gemacht werden kann. Also Sie sehen schon, wir kommen schon wieder auf diese Proportionalitätssachen. Sowohl im Sehen wie im Erkennen kann man nämlich unterscheiden zwischen einer deutlichen und einer undeutlichen Performance. Ja, also in beiden gibt es sozusagen, im Sehen gibt es einen Bereich des undeutlichen Sehens und einen Bereich des deutlichen Sehens, und im Erkennen gibt es genauso einen Bereich des undeutlichen Erkennens und einen Bereich des deutlichen Erkennens. Da kann man jetzt natürlich auch wieder, könnte man, wenn man will, kann man da sozusagen so objektive Korrelate wieder dazuschreiben. Nicht? Das Deutliche des Sehens, das deutlich Gesehene, das undeutlich Gesehene und das deutlich Erkannte und das undeutlich Erkannte. Ja? Aber wir bleiben immer auf der Seite die objektiven Korrelate sind für uns nicht so wichtig. Also Differenzierung zwischen Deutlichkeit und Undeutlichkeit in beiden Bereichen. Also es gibt was in jedem von den Bereichen dasselbe ist wie in dem anderen Bereich. Also das ist eben sozusagen die Identität eines Verhältnisses. Das, was als es selbst deutlich gesehen oder erkannt wird, zum Beispiel beim Sinn, bloß als, und dem, was es undeutlich, nämlich bloß als Bild oder als Schatten gesehen oder erkannt wird. Also bei dem, was man sieht, ist der Unterschied recht einfach, also nur das so, als wäre der Unterschied recht einfach zu verstehen. Also ob man sozusagen die Bilder oder die Phantasmata oder sowas von irgendwelchen Gegenständen hat oder ob man diese Gegenstände selber sieht, immer im Bereich des Sehens. Ne? Ja? Und deutlich sehen kann man die Bleistifte, also zum Beispiel die Bleistifte in ihrem Federpenal da, die kann ich deutlich voneinander unterschieden sehen. Und der Witz ist der, wenn ich sie nicht deutlich genug sehe, dann kann ich näher gehen. Ja? Wenn ich aber nur davon träume, dann, ja, verstehen Sie, dann kann ich nicht näher gehen. Eine Beobachtung, die Jean-Paul Sartre in seinem berühmten Buch über das Imaginäre einmal gemacht hat. Ne? Verstanden. Ne? Und dann so einen ähnlichen Unterschied gibt es dann auch bei dem, ne? Und undeutlich deutlich und noch einmal undeutlich deutlich. Das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, mit dieser Wiederholung sozusagen desselben Unterschieds in beiden Bereichen, das lässt Plato den Sokrates aber erst sagen, nachdem dieser seinem Gesprächspartner schon folgenden Vorschlag gemacht hat. Glaukon heißt er, wie so oft. Nämlich den Vorschlag gemacht hat, sich zur Veranschaulichung dieses Gedankens eine Strecke vorzustellen, die in zwei ungleiche Teile geteilt ist, die ihrerseits beide noch einmal in demselben Verhältnis geteilt sind. Wir haben die Strecke, also meine Zeichnung ist meine Zeichnung. Also ich brauche sozusagen ein bisschen ein Goodwill von Ihnen. Also das ist die ganze Strecke und die ganze Strecke wird in diesem Verhältnis geteilt. Kleinerer Teil, größerer Teil. Und jetzt wird der größere Teil noch einmal in demselben Verhältnis geteilt und der kleinere Teil wird auch noch einmal in genau demselben Verhältnis geteilt. Ja? Wie die große Teilung ist. Also die große Teilung wiederholt sich. Wir haben dieselbe Teilung, wir haben dasselbe Verhältnis dreimal. Im Großen und in den zwei Kleinen. So nimm nun wie von einer in zwei geteilten Linie die ungleichen Teile, wenn man gleiche Teile macht, wird das alles uninteressant und trivial, die ungleichen Teile und teile wiederum jeden Teil nach demselben Verhältnis, das Geschlecht, die Gattung, würde man sagen, des Sichtbaren und das des Denkbaren. Also der sichtbare Teil und der denkbare Teil, die werden jeder noch einmal so geteilt, wie Sichtbares und Denkbares auseinander geteilt werden. So gibt dir das Vermögen, so gibt, So gibt dir Vermöge des Verhältnisses von Deutlichkeit und Unbestimmtheit in dem Sichtbaren der erste Teilabschnitt Bilder. Also da, das habe ich Ihnen schon vorher ein bisschen, da dieses Dings, der erste kleine, da, wenn wir da das den Zehnteil haben, der erste kleine, das sind die Bilder und das ist die Wahrnehmung der Gegenstände selber durch das Sehen. Teile wiederum nach demselben Verhältnis, ja, sagt er zudem. Das heißt, temne hekateron dot mema anaton auton logon, nach demselben Logos. Also Sie haben hier wirklich noch einmal Logos, noch einmal genau in der Bedeutung dieser mathematischen, dieser geometrischen Proportionen. Der Abschnitt mit den Bildern ist der erste für das Sehen, der andere Abschnitt wird für die wahrnehmbaren Gegenstände als solche sein. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Aus der zweimaligen Teilung wird im Nachhinein klar, wenn wir diese wiederholte Teilung haben, wird im Nachhinein klar, was bisher nicht klar war und ich auch nicht ausgesprochen habe und Plato auch nicht ausgesprochen hat, dass auch die beiden zuerst unterschiedenen großen Bereiche des Sichtbaren und des Erkennbaren, so wie das weniger Deutliche und das Deutlichere sich zueinander verhalten, weil sie ja in dem gleichen Verhältnis stehen, wie immer das Undeutliche zu dem Deutlichen steht. Sie stehen ja in dem gleichen Verhältnis. Für das Liniengleichnis als solches, also für die Beurteilung des Status, was das überhaupt soll, ist es sehr wichtig, dass dieser Sachverhalt nicht diskursiv erwähnt wird, nicht ausgesprochen wird, sondern nur über die Vorstellung der Linie, über die Anschauung der Linie, die Art der Linienteilung kommuniziert wird. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass die Linie selbst mit diesen konstant proportionalen Teilungen und nicht eine theoretische Annahme sozusagen hier den Gedanken führt. Man muss sich das anschauen, ja, oder vorstellen. Es wird nicht dazu gesagt. Wenn den beiden verschiedenen Agenturen des Sehens und des Erkennens bloß die Ratio ihrer gemeinsamen Teilung gemeinsam wäre, wenn die nur auseinandergeschnitten wäre und alles, was ihnen gemeinsam wäre, wäre nur die Ratio, dann müssten sie sachlich in überhaupt keinem Verhältnis zueinander stehen. Dann wäre es wirklich so wie Pferde und Seelenteile. Es ist aber nicht wie Pferde und Seelenteile. Ja? Die Pferde und die Seelenteile haben ja nichts miteinander zu tun. Sozusagen, ein Seelenteil ist kein Pferd. Und es gibt tapfere Pferde und tapfere Menschen, aber meine Tapferkeit ist kein Pferd. Aber hier ist es so, dass es etwas gibt, was inhaltlich in beiden, was in beiden noch einmal gleich ist. Ja? Sie sind eben dadurch, dass dieses Verhältnis, das in den beiden Kleinen besteht, auch im Großen besteht, wird dem, was am Anfang gesagt wurde, nämlich wir nehmen da einen Großbereich an, wo alles drinnen ist, was erkennen wird, dem erst eine Struktur gegeben. Ja, wir haben nicht nur irgendwelche Sachen in einen Topf reingehauen und man weiß nicht, was da drinnen damit passiert, sondern das stehen jetzt in dieser Beziehung Deutlichkeit, Nicht-Deutlichkeit. Also die Linie mit ihren Teilungen leistet in dieser Phase des Textes einen positiven Beitrag zur Entwicklung des Gedankens und ist tendenziell mehr als nur die Veranschaulichung einer diskursiv vorgegebenen Position. Jetzt kommt ein Bild, das zeigt diese Sache selber. Ja, das ist sozusagen das Bild schlechthin für das Liniengleichnis. Davon gibt es hunderttausende Bilder davon. Die sind verschieden gut und verschieden schlecht. Es gibt ja irrsinnig viel Literatur, da ist fast alles schlecht. Es gibt auch gute Sachen, aber es ist wirklich eine der schwierigsten Stellen bei Plato. Das ist die Linie, ne? Und da haben wir wieder diese Teilungen, diesmal ist das ein bisschen sauberer gemacht, ne? Und Sie haben hier sehen und erkennen. Und hier unterhalb, ne, dem unteren Teil, das sind sozusagen diese, was ich gesagt habe, quasi objektiven Korrelate. Ne? Die Abbilder, die wahrgenommenen Gegenstände, geometrische Gegenstände, wenn wir noch dazu kommen, Ideen. Ne? Und das sind sozusagen die entsprechenden Fähigkeiten oder Kompetenzen. Verständlich? Eigentlich ja, oder? Also die Linie, dadurch, dass die sozusagen Kleinteilung sich in der Großteilung wiederholt, besteht auch zwischen dem und dem dieser Unterschied von deutlich und weniger deutlich, weil es dasselbe Verhältnis ist. Ne? Sondern unter anderen Gesichtspunkten, ich habe gesagt, insofern leitet jetzt die Veranschaulichung das Denken. Das war viele, vor allem modernere Interpreten, sehr stark Augenmerk gelegt haben. Das wird sehr viel diskutiert im Zusammenhang mit dem, was Diagramme sind und Schemata und so weiter. Unter anderen Gesichtspunkten ist allerdings der rein metaphorische Charakter völlig unbestreitbar. Vor allem, wenn man sich klar macht, dass das Bild der Linie sozusagen das, was von ihm theoretisch verlangt wird, nicht einlösen kann. Also man braucht dann Goodwill, dass man das denen sieht. Also das fängt schon damit an, dass diese Parallelität von sozusagen quasi epistemologischer und ontologischer Dimension, das geht sich auf der Linie nicht aus. Das kann die Linie ja nicht zum Ausdruck bringen. Wir brauchen die Ebene dazu. Wir müssen die Linie als orientiert denken und wie man eine Linie, das ist wieder eine ganz andere Frage. Also man braucht sozusagen die Ebene. Jede Zeichnung nimmt die Ebene in Anspruch. Ja? Und es ist nicht linienimmanent zu erklären. Man kann aber diese Doppelung nicht für unwesentlich erklären. Am Schluss des Abschnitts ist es dem Sokrates sehr, sehr wichtig, dass sie diesen Zusammenhang, diese Korrelation erhalten können. An einem Punkt es gibt einen Punkt, und über den wir jetzt sozusagen fast ausschließlich reden, das ist sozusagen unser wirklicher Ausgangspunkt, unser erster Schritt. An einem Punkt ist diese Überfrachtung des Bildes mit theoretischen Ansprüchen besonders interessant. Also in diesem Text, der sich dann, ich werde Ihnen ein bisschen was vorlesen, aber nicht alles vorlesen, wodurch das bezeugt wird, der sich wirklich sehr, sehr bestimmt und ausführlich über das eigentümlich geometrische Denken äußert. Also der sagt was über Geometrie, der Text. In so einem Text möchte man doch ganz gerne auch die geometrischen Implikationen dieses Bildes nicht unberücksichtigt lassen. Die Forderung, dass auf der Linie dieselbe Ratio dreimal gilt, das ist Angabe. Das ist ja die Angabe. Der hat gesagt, stell dir das so vor, dass das so in zwei ungleiche Teile geteilt wird und dann teile auf dieselbe Art diese zwei Teile noch einmal. Das ist die Angabe. Aus dieser Angabe lässt sich aber zwingend etwas folgern, was nie gesagt wird in dem Text, mit keinem Wort erwähnt, nicht angespielt, nämlich die Tatsache, dass diese beiden mittleren Teile gleich lang sein müssen. Das lässt sich sehr, sehr einfach durch Umformungen aus der vollständigen Angabe ableiten. Also wenn man sagt, die vollständige Angabe wäre A zu B wie C zu D wie A plus B zu C plus D. Das ist dann die große. Die A zu B, also ich schreibe immer, ich mache es immer umgekehrt, bei mir heißt immer das A, also D zu C, ja, sagen wir D, weil ich am nächsten Bild D zu C wie B zu A wie D plus C zu B plus A. Und daraus können Sie durch einfache Umformungen ableiten, dass B gleich C sein muss. Und das ist eine, das können Sie jetzt auch fotografieren oder Sie dann nachher So benenne ich die Dinge und so können Sie es dann beweisen. Das können Sie auch fotografieren oder schauen Sie es nachher an. N ist der Faktor, nicht? N ist der konstante Faktor, um den das zweite jeweils ein Vielfaches von dem ersten ist. Also N ist der konstante Faktor, um den C ein Vielfaches von D ist und zugleich dasselbe, um den A ein Vielfaches von B ist und um den B plus A ein Vielfaches von D plus C ist. Das ist dieser Faktor N. Ne? Der ist einfach dadurch, der ist konstant in dem Ganzen. Ne? Und dann geht es ganz, ganz einfach und Sie kommen darauf, dass C gleich B ist. Unabweisbar. Unglaublich, dass es Leute gibt, die sich für kompetent für diese Sache halten und geglaubt haben, dass man aus A plus B, also A zu B wie C plus D schon folgern kann, dass B gleich C ist. Unfassbar. Aber es gibt solche Menschen. Man braucht eben nur dazu die dritte, die große, ne, dass die Summen in derselben Proportion stehen. Wenn man diese Forderung explizit macht, und jetzt fängt sozusagen der eigentliche Gedanke an, ja, zu greifen. Also wir haben diese Folgerung, die, wie gesagt, nirgends steht das in dem Text von Plato. Aber es ist völlig unmöglich, dass ihm das nicht klar war. Ne? Wenn man das explizit macht, scheint das einer philosophischen Position, die in dem Text sehr stark vertreten wird, zu widersprechen. Nämlich der Verschiedenheit der vier Teile voneinander. Man möchte sagen, an dem Punkt, könnte die Linie sprechen, würde sie die Rede widerlegen. Also wäre die Linie sozusagen selber die Geometrie, wäre die Linie nicht nur einfach so ein Gegenstand, sondern wäre die Linie ein Mathematiker, dann würde sie der Theorie, der Annahme, dass es vier Teile sind, widersprechen. Bleibt aber stumm. Ne? Es gibt, wie gesagt, im Text keinen Hinweis darauf. Was kommt als Deutung dafür in Frage? Man kann sagen, an einem Extrem könnte man sagen, zu Ungunsten der Theorie, so quasi. Die Theorie ist ja plötzlich die Linie widerlegt, die Theorie. Die geheime Botschaft des Gleichnisses besteht darin, dass es letztlich doch nur drei verschiedene Arten des Erkennens gibt und nicht vier. Könnte man sagen. Na, das wäre eine Möglichkeit, das zu deuten. Der Text sagt was Bestimmtes. Und es ist aber gefinkelterweise so, dass das Bild, das da vorgeschlagen wird, was anderes sagt. Den Text sozusagen falsifiziert und sagt, wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass es eigentlich nur drei gibt. Noch riskanter ist es, ganz am anderen Ende des Spektrums, umgekehrt zu Ungunsten der Linie zu sagen, in Wahrheit sind die doch alle verschieden. Das ist aber eine nicht aufrechtzuerhaltene Hypothese. Man kann nur annehmen, dass entweder da irgendwo ein Fehler ist im Text, dass irgendwer schlecht kopiert hat oder sowas, oder dass Plato von der Linie in einem anderen Sinn, in irgendeinem mystischen Sinn spricht. Es gibt weder für das eine noch für das andere irgendwelche Indizien. Allerdings geht von dieser These doch eine sehr wichtige Anregung aus. Wie wird da so auf dem Bild hier das Argument für die Gleichheit geführt? Es wird sozusagen arithmetisch geführt. Wie Sie da sehen, man kann es über unbestimmte Zahlen gehen lassen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich klar macht, dass hier eine Möglichkeit für ein alternatives Bild bestünde. Man hätte die ganze Sache auch von Anfang an so machen können. Statt dass der vorschlägt, stell dir eine Strecke vor und so weiter, hätte er ja sagen können, stell dir eine Proportion von vier Zahlen A, B, C, D vor, für die außerdem gilt, dass A plus B zu C zu D, A plus B zu C plus D genauso wie A zu B. Das hätte er auch sagen können, oder? Er hätte sich das sparen können, er hätte gleich sowas sagen können, wie da steht. Stell dir eine Proportion vor, A zu B wie C zu D, wo außerdem gilt, dass A plus B sich zu C plus D genauso verhält wie die Einzelnen zueinander. Und dann würde bewiesen werden, B ist gleich C. Ja? Dann, wenn man nur das hätte, dann kommt eben raus, C ist gleich B. Und was heißt das? Dass die beiden Zahlen, wir hätten jetzt unbestimmte Zahlen, dass die beiden Zahlen dieselbe Zahl sind. Und das wäre überhaupt kein Problem. Es würde nie sozusagen von einer Vierteilung, ja, es würde ja rauskommen, dass es eben drei sind. Weil zwei davon, von den angenommenen vier, sind ja dieselbe Zahl. Der Unterschied gegenüber dem Bild der Linie liegt auf der Hand. Ne? Solange die Linie als konkret anschauliches Gebilde, also als sowas, ja, aufgefasst wird, kann man immer die beiden mittleren als verschieden betrachten. Sie sind ja verschieden in dem Bild. Ne? Das eine ist links von dem großen Senkrechten und das andere ist rechts von dem großen Senkrechten. Sie sind in einer Hinsicht gleich. Sie sind dieselbe Zahl, wenn man das arithmetisch einführt. Aber sie sind nicht in jeder Hinsicht gleich. Man kann das auch so ausdrücken, dass man sagt, dieses B ist gleich C, das da rauskommt, bedeutet ja nur die Identität, und das stimmt ja auch, das bedeutet die Identität zweier abstrakterer Gegenstände. Hier haben, man könnte sich damit behelfen, terminologisch, dass man sagt, hier haben wir zwei Gegenstände, weil, wenn wir sie als konkret nehmen. Ne? Und da haben wir die Identität von zwei anderen Gegenständen, die von diesen konkreten Gegenständen abstrahiert sind. Nämlich, in dem einen Fall, so sagt man, haben wir Strecken und in dem anderen Fall haben wir Streckenlängen. Ne? Eine Streckenlänge ist was Abstrakteres als eine anschaubare Strecke. Wenn man das so sagt, schaut es ein bisschen so aus, als hätte man da sozusagen ein Bargaining, nicht? Wo beide Seiten ihr Recht behalten können. Allerdings erheben sich im Gegenzug zwei Fragen oder sagen wir eine wichtige Beobachtung plus eine Frage. Können Sie folgen bisher? Ja, oder? Ich hoffe. Zwei Fragen. Also eine Beobachtung. Die Beobachtung ist, dass mit diesem Abstraktionsschritt von der Strecke zur Streckenlänge offenbar so eine Art, es so aussieht, als würde damit eine Art von Emanzipation der Ratio einhergehen. Nämlich, dass eine Ebene gefunden wird, auf der eine Identität besteht, die auf der vorigen noch nicht bestanden hat. In der Anschauung sind es zwei verschiedene Stückchen, das eine hat Eigenschaften, die das andere nicht hat. In der Gleichung sind es einfach dasselbe. Das hat auch Bedeutung für die allgemeine Frage nach der Erkenntnis, um die es da ja schließlich geht in dieser Sache. Aus dem Gesichtspunkt dieser mächtigeren Ratio, dieser gleichmachenden Ratio, ist ja nicht nur dasselbe, was auf der gezeichneten Linie verschieden bleibt. Also aus dem ist nicht nur so, dass da dasselbe wird, was auf der Linie verschieden war. Sondern aus diesem Gesichtspunkt liegt es vor allem nahe zu sagen, dass das Bild der Linie, das Gleichnis sozusagen, in Wirklichkeit das gar nicht einlösen kann, was es darzustellen vorgibt, nämlich den für die Philosophie als solche definierenden Unterschied von Sichtbarem und Denkbarem, Sehen und Denken. Die Diagnose könnte lauten, also diese fortgeschrittene Ratio könnte eine Diagnose stellen, die so lautet, dass das Bild der Linie diesen Unterschied nur als ein Trugbild zur Erscheinung kommen lässt. Der lässt ihn zur Erscheinung kommen. So, könnte man uns vorstellen. Und das ist sehr verlockend. Und wir können damit, aber in dem Moment, wo wir anfangen, uns die Konsequenzen aus dieser Art der Teilung zu überlegen, verschwindet dieser Schein. Nicht? Wird sozusagen die mittlere Linie durchlässig, ist die mittlere Linie gar keine Trennlinie mehr. Das Bild kann letztlich, also nicht im Anfang, verlockt es uns und zeigt uns diesen Unterschied. Aber letztlich, wenn man auf das Geometrische davon eingeht, verschwindet der auf Anfang. Und es kann das, was es gesagt hat, dass es uns zeigt, den Unterschied zwischen Sehen und Erkennen, gar nicht wirklich vermitteln. Woraus man aber, und das ist jetzt das Allerwichtigste, natürlich auf keinen Fall folgern darf, dass dieser Unterschied auch wirklich nicht besteht. Also, dass die Ratio den Schein seines Bestehens in der Anschauung auflösen kann, heißt nicht, dass es nicht noch einen anderen Gesichtspunkt gibt, aus dem dieser Unterschied sehr wohl besteht. Ja, verstehen Sie das? Also, wir haben uns den versinnbildlichen wollen mit dieser Linie und das ist ein geometrisches Gleichnis. Und wenn wir dem geometrischen Impuls der Sache folgen, dann verschwindet wieder das, was wir glaubt haben, da so klar zu sehen. Aber das heißt nicht, dass es nicht, wenn wir die Sache nicht anders anschauen, ja, das bleibt offen, dass der Unterschied nicht auf eine andere Art als bestehend erwiesen werden könnte. Das ist ein Vorgriff auf das Ende der Passage jetzt. Offenkundig ist aber, ganz eindeutig sichtbar, ist, dass diese Interpretation des Liniengleichnisses, jetzt habe ich Ihnen ja eine Interpretation der Sache gegeben und eine Menge gesagt, was dort nicht drinnen steht, ne? Dass diese Interpretation des Liniengleichnisses mit einer Spannung konfrontiert, also nämlich zwischen dieser verstärkten Rationalität und den anschaulichen Verhältnisgleichheiten, also dass diese Interpretation mit einer Spannung konfrontiert, die im Gleichnis selbst thematisch ist. Es ist nicht nur Interpretation, sondern wenn wir jetzt noch einmal zurückschauen, dann sehen wir, dass es ja in dem Gleichnis selbst genau um das geht. Es geht genau um den Status, was sind diese geometrischen Gegenstände, die eigentlichen geometrischen Gegenstände, und was ist die Dianoia, und was hat es uns zu sagen, dass hier sozusagen der Unterschied problematisch ist. Das ist ja genau das, was ich in der Interpretation gesagt habe. Das kann man dort drinnen auch schon finden, im Inneren der Sache. Als Verhältnis von sichtbaren Figuren und rationaler Einsicht in der Geometrie. Der Wahrnehmung von was Wirklichen, nämlich zum Beispiel, wenn ich da Rechteck herzeichne und dann anfange, Ihnen irgendwelche Zeichnungen vorzulegen, wie man die Seite des flächengleichen Quadrats konstruiert oder so, dann können Sie da hinschauen, Sie können es fotografieren, dann am Fotoapparat haben Sie nur ein Abbild, aber da haben Sie es gesehen. Ne? Unterschied von da zu da. Ne? Da lese ich Ihnen jetzt, also das Wesen dieser dianoetischen Erkenntnis, das da, das ist ja gerade der Zugriff auf eine abstrakte Gegenständlichkeit vom Sichtbaren aus, vom Sichtbaren ausgehend. Da lese ich Ihnen jetzt eine längere Passage vor. Holprig wird das jetzt werden. Ich versuche es irgendwie ein bisschen zu glätten. Also wir haben als die ersten beiden Abschnitte die Bilder der Dinge und dann die wahrnehmbaren Dinge. Die wahrgenommen, instabil natürlich wahrgenommen. Sie kennen Platos Einstellung gegenüber dem, was man durch die Sinne wahrnimmt. Aber wahrgenommen ist noch immer was anderes als nur ein Bild davon gesehen. Hast du den Dings wirklich gesehen oder? Na? So betrachte, sagt er, nachdem das klar ist, so betrachte nun also auch die Teilung des Denkbaren. Also den Bereich rechts von der großen. Wie ist das da geteilt? Wie dies zu teilen ist? Und dann kommt jetzt eine Passage, das lese ich Ihnen nicht vor. Es bleibt noch was über, also das Allerschwierigste. Du wirst es leichter, ich sage was sehr schwer zu verstehen ist, dann sagt der andere, ich habe es nicht verstanden. Dann sagt er, jetzt sage ich dir was anderes, du wirst das leichter verstehen. Das ist jetzt Zitat, wirst du es leichter verstehen. Denn ich denke, du weißt, dass die, welche sich mit der Messkunst und den Rechnungen und dergleichen abgeben, das Gerade und Ungerade und die Gestalten und die drei Arten der Winkel und was dem alles verwandt ist, in jeder Verfahrensart voraussetzend, nachdem sie dies als Wissen zum Grunde gelegt, keine Rechenschaften mehr darüber geben, als sei dies schon allen deutlich, sondern gleich damit beginnen, das Weitere auszuführen. Also das Sachen voraussetzen und also das zeigt, dass diese Denkweise, die man so bei Euklid findet, die war natürlich schon da. Nicht? Euklid ist eine Zusammenfassung. Gleich das Weitere ausführen und dann folgerechterweise bei dem anlangen, auf dessen Untersuchung sie ausgegangen waren. Nicht? Also was er da sagt, ist, die setzen voraus, dass es sowas gibt wie gerade Punkte und solche Sachen, dass da gewisse Axiome gelten und dann untersuchen sie eben, wie das ist in einem, was weiß ich, regelmäßigen Fünfeck wie, und so weiter. Allerdings, sagt der andere, weiß ich, auch dass sie sich, und jetzt kommt der wichtige Punkt, auch dass sie sich der sichtbaren Gestalten bedienen. Also die Geometer sind, die da, bedienen sich der sichtbaren Gestalten und immer auf diese in ihren Reden beziehen, ohne achtet sie nicht von ihnen handeln, sondern von jenem, dem diese gleichen, und um des Vierecks selbst willen und seiner Diagonale ihre Beweise führen. Ja, also das allgemeine Dreieck, wie es dann heißt, nicht? Sie führen ihre Beweise nicht über das Dreieck, das sie da aufzeigend haben, sondern über das allgemeine Dreieck. Aber ohne das kommen sie auch nicht aus, ohne das, was sie aufgezeichnet haben, sagt er nicht. Sie führen ihre Beweise immer, indem sie sich der sichtbaren Gestalten bedienen, obwohl das, wovon sie eigentlich reden wollen, nicht diese sichtbaren Gestalten sind, sondern eben irgendwas Ideales quasi dahinter. Oder jenseits. Und so auch sonst überall dasjenige selbst, was sie nachbilden und abzeichnen, wovon es auch Schatten und Bilder im Wasser gibt, deren sie sich zwar als Bilder bedienen, immer aber jenes selbst zu erkennen trachten, was man nicht anders sehen kann, als mit dem Verständnis. Und dieses Wort Verständnis, das ist eben Dianoia. Ja, das heißt Dianoia. Das entspricht ein bisschen dem Unterschied zwischen der anschaulich geteilten Linie und der arithmetisch abgeleiteten Konsequenz, dass die beiden mittleren Teile gleich groß sind. Du hast recht, sagt der andere jetzt. Diese Gattung, also sage ich allerdings, sei auch Erkennbares. Die Seele ist aber dabei genötigt, sich der Voraussetzung zu bedienen. Nicht so, dass sie zum Anfang zurückgeht, zu den der Sache nach ursprünglichen, weil sie nämlich über Voraussetzungen hinauf nicht sich versteigen kann, sondern so, dass sie sich dessen als Bilder bedient, was von den unteren Dingen dargestellt wird, und zwar derer, die im Vergleich mit den anderen als hell und klar verherrlicht und in Ehren gehalten werden. Also da meint er, es kommt schon darauf an, dass man, wenn man einen Beweis über einen Kreis führen will, man nicht von Anfang an mit der Absicht startet, dass man eine Birne hinzeichnet. Ja, also klar, das ist sozusagen das Wesentliche an dem, es muss an dem, auch wenn es das Unvollkommene ist und ein Bild sein, das Klare und Hellere, es muss geeignet sein. Ich kann nicht Beweise über einen Kreis führen, wenn ich nur gerade hin mache. Ist klar. Ich verstehe, sagte der, dass du meinst, was zur Geometrie und zu den ihr verwandten Künsten gehört. Wenn man das, was jetzt gesagt worden ist, über dieses Verhältnis, wenn man das ernst nimmt, kann man schon erkennen, dass das Gleichnis eine definitive Aussage macht über seine eigene Begrenztheit. Weil es ist ja ein geometrisches Gleichnis. Ja, darf man es nicht vergessen. Das Gleichnis macht mit diesen Feststellungen, die ich gerade vorgelesen habe, eine Aussage, eigentlich genau genommen, es ist ein bisschen zu krass, weil es ist nicht Wertlosigkeit gemeint, aber es macht eine Aussage über sein eigenes Versagen. Weil es eine Linie ist, sich in der Linie darstellt, kann es einfach keine Erkenntnis vermitteln, über die dritte seiner Stufen hinausgeht. Ja? Das ist unmöglich. Die höchste Form von Rationalität, die in einem Gleichnis darstellbar ist, wirklich darstellbar ist und nicht nur sozusagen als ein Schein, der sich dann wieder auflösen wird, so wie vorher, ist die Dianoia. Das ist eine gegenüber der wahrnehmenden sinnlichen Anschauung mächtigere Ratio. Also da haben wir dann den Unterschied. Ne? Die Dianoia ist gegenüber der Pistis, die arithmetisch, der Fortschritt zu der Gleichheit ist gegenüber dem Unterschiedensein der beiden mittleren Teile ein Fortschritt, eine mächtigere Ratio, aber eben nur dem Schein nach. Nicht wirklich von ihr emanzipiert. Diese Ratio ist mächtig, aber ist nicht wirklich endgültig emanzipiert. Ich habe gesagt, es macht den Anschein, als würde sich in dieser Bewegung die Ratio emanzipieren. Sie emanzipiert sie aber nicht endgültig und wirklich. Die Geometer verweisen notwendig immer auf sinnlich wahrnehmbare Darstellungen, über die sie als solche ja eigentlich gar nichts sagen wollen. Sie wollen über etwas anderes etwas sagen. Was bedeutet das für die Interpretation? Es bedeutet, dass der Unterschied, den die geometrische Rationalität tilgen kann, also diejenige Ratio, die sich unabhängig von der Anschauung machen kann, die kann diesen Unterschied zwischen zweiten und dritten Abschnitt tilgen, dass die immer nur das Sinnbild des Unterschieds von Erkennbaren und Sichtbaren gewesen sein kann. Immer nur sozusagen unter diesem Druckbild Verdacht steht. Die intendierte Unterscheidung selbst im Sinne einer radikalen Emanzipation der Erkenntnis vom Sichtbaren kann in dieser Erkenntnisart einfach nicht vollzogen werden. Diese Differenz zwischen der wahren Erkenntnis, also der Episteme, der Präsenz der Ideen, ja, diese Differenz kann überhaupt nicht auf eine Weise, die beide ihrer Pole repräsentiert, auf einer Linie eingetragen werden. Das ist keine Differenz, die man sich so vorstellen kann, wie warm-kalt oder groß-klein oder hell-dunkel auf ein und derselben Linie zwei Pole. Das dialektische Denken, und das sagt der dann auch wirklich am Ende von dieser Passage, das ist ein sehr schwieriger und sehr fortgeschrittener Gedanke bei Plato. Das dialektische Denken kann sich nur selbst vom Scheinhaften unterscheiden. Das ist sozusagen eine asymmetrische Unterscheidung. Das kann sich nur sozusagen selber von dem unterscheiden, was es nicht ist. Und man kann nicht beide in irgendeiner Beziehung des Unterschiedenseins, weil wenn man sagt, in einer Beziehung des Unterschiedenseins, dann müsste man immer sagen, in welcher Hinsicht verschieden. Und dann hätte man schon wieder was Gemeinsames. Es kann sich nur selbst von dem anderen unterscheiden, ohne dass es damit mit dem anderen noch in einer Beziehung, in irgendeiner bestimmten Beziehung stünde. Und das ist etwas, was das natürlich aussagt, wenn man es wirklich versteht, ja, wenn man es wirklich versteht und nicht nur schaut, dann ist das die Botschaft der Sache. Und Sokrates versucht den Punkt auch so weit klarzumachen, wie man das diskursiv überhaupt sagen kann. Das sind tolle Stellen am Ende dieser Passage. Die Rationalität der Geometrie und damit die Rationalität, die in so einem Gleichnis steckt, wie dem Liniengleichnis, die lässt das Anschauliche, von dem sie ausgeht, als eigene Voraussetzung immer bestehen. Es bleibt immer da. Das dialektische Denken aber unterscheidet sich von aller Anschaulichkeit nicht im Sinn einer Differenz, die von der Natur eines Verhältnisses wäre, sondern in dem Sinn einer wirklich radikalen Emanzipation, die alle Gleichnishaftigkeit transzendiert, eben auf diese Ideen hin. Also wie gesagt, einseitige Unterscheidung. Es ist sehr gegen den Strich, von dem, was Gilles Deleuze über Plato gesagt hat. Aber an dem Punkt ist eine Ähnlichkeit mit diesem Gleichnis von Deleuze wo er sagt, von der Differenz, die nur Verschiedenheit ist, die nur Differenz ist, und wo er da das Bild hat von dem Blitz, der sich vom Abendhimmel unterscheidet, aber nicht der Himmel vom Blitz. Ja? So ähnlich muss man sich das vorstellen, was der da meint. Ne? Also, das platonische Liniengleichnis bestimmt das Verhältnis der philosophischen, der dialektischen Vernunft zu allen anderen Weisen des Erkennens nicht dadurch, dass es von diesem Verhältnis eine anschauliche Darstellung gibt, sondern dadurch, dass es von der Unmöglichkeit einer solchen Darstellung überzeugt. Ne? Der Witz des Liniengleichnisses ist, dass es von der Unmöglichkeit überzeugt, von dem, worum es eigentlich geht, auf diese Weise eine Darstellung zu bieten. Sondern man muss noch was anderes machen. Sokrates sagt dann, nur in Begriffen. Das ist aber sehr eine schwierige Sache. Ich lese Ihnen da jetzt noch mal eine Stelle vor. Das ist in der Republik 511. Das sagt er dann noch einmal direkter was dazu. So verstehe denn auch, dass ich unter dem anderen Teil des Denkbaren, der da, der andere Teil, das ist der eine Teil des Denkbaren und das ist der andere Teil des Denkbaren, unter dem anderen Teil des Denkbaren dasjenige meine, was die Vernunft unmittelbar ergreift, indem sie mittels des dialektischen Vermögens Voraussetzungen macht, nicht als Anfänge, sondern wahrhaft Voraussetzungen als Einschritt und Anlauf, damit sie bis zum Aufhören aller Voraussetzungen an den Anfang von allem gelangend diesen ergreife und so wiederum sich an alles haltend, was mit ihm zusammenhängt, zum Ende hinabsteige, ohne sich überall irgendetwas sinnlich wahrnehmbaren, sondern nur der Ideen selbst an und für sich zu bedienen. Und so am Ende zu ihnen den Ideen gelange. Ich verstehe, sagt der andere, zwar noch nicht genau, denn du scheinst mir vielerlei zu sagen, doch aber, dass du bestimmen willst, was vermittels der dialektischen Wissenschaft von dem Seienden und Denkbaren geschaut werde, sei sicherer als von den eigentlich sogenannten Wissenschaften, deren Anfänge Voraussetzungen sind, welche dann die Betrachtenden mit dem Verstand und nicht mit den Sinnen betrachten müssen. Weil sie aber ihre Betrachtung nicht so anstellen, dass sie bis zu den Anfängern zurückgehen, also ich werde das nur einmal ein bisschen versuchen zu erklären, das ist eine extrem schwierige Stelle, ne? Aber das, da kann man das verstehen, weil sie die Sachen so betrachten, dass sie nicht zu den Anfängern zurückgehen, das heißt, sie müssen kleben bleiben bei den Bildern, die sie brauchen, um von etwas zu reden, was eigentlich gar nicht diese Bilder sind. Also nicht so anstellen, dass sie bis zu den Anfängern zurückgehen, sondern nur von den Annahmen aus, so scheinen sie dir keine Vernunfterkenntnis davon zu haben, obgleich, ginge man vom Anfang aus, sie ebenfalls erkennbar wären. Verstand, die Erneuer, aber scheinst du mir die Fertigkeit der Messkünstler und was dem ähnlich ist zu nennen, als etwas zwischen der bloßen Vorstellung und der Vernunfterkenntnis zwischen Innenliegendes. Vollkommen richtig, sprach ich, hast du es aufgefasst. Also, zu dem, was da schwierig ist, aber der Spirit ist klar, ne? Der sagt, ohne sich irgendetwas Sinnlichem zu bedienen, und das heißt, es kann auch das Liniengleichnis nicht helfen. Ne? Die Frage ist, könnte man diese Botschaft, die da kommt, auch ohne das Liniengleichnis vermitteln? Das Liniengleichnis ist wirklich eine der interessantesten und wichtigsten und spekulativ faszinierendsten Stellen bei Plato. Vorläufig kann man nur sagen, Dialektik, das Erkennen im höchsten Sinn, die Episteme und die Dialektik als die Methode, die dazu gehört, übersteigt die Ratio. Also Dialektik eben übersteigt die Ratio. Alles, was wir da als Ratio kennengelernt haben, was wir und wie das da übernommen wird aus dem Geometrischen, ja, und wie das sozusagen jetzt als was Erkenntnisrelevantes, das ist ja die große Neuigkeit an der Sache, dass das jetzt epistemologisch reflektiert wird. Ja? Die Dialektik übersteigt die Ratio, aber sie übersteigt sie in einem sehr eigentümlichen Sinn, nämlich eigentlich, wenn man diesen Worten glaubt, da am Schluss, nicht indem sie es integriert in sich. Es gibt so eine Art von Es gibt ein Aufstiegsmotiv. Aber, und das spricht für Integration. Ne? Und auch diese komische Geschichte mit dem, dass da angeblich gestanden ist, wer nicht Geometrie kann, darf nicht in die Platonische Akademie rein oder so, das würde dafür sprechen, dass das eine Integration. Aber was wir jetzt gehört haben, spricht gegen die Integration, spricht dagegen, dass die eigentliche Dialektik, die eigentliche Episteme ist eine Unterscheidung, die sozusagen sich abtrennt von dem, was vorher war. Sich wirklich abtrennt und nicht mehr in einem Verhältnis zu dem, was vorher war, was sie hingeführt hat, stehen kann. Aber das Wichtige, das wirklich ganz Entscheidende bei uns, die Ratio, und zwar in dem Sinn, wie das in der Geometrie aufgefasst werden kann und wie das auch in diesem Beispiel, da in diesem Gleichnis durchexerziert wird, ist jetzt sozusagen mit einer kognitiven Kompetenz identifiziert. Und zwar, das ist sehr, sehr wichtig, mit der Dianoia, und diese kognitive Kompetenz ist nach wie vor das Denken in Proportionen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil nämlich der große Schritt, der dann für die ganze Tradition ab Aristoteles und bis in die frühe Neuzeit relevant sein wird, wird, dass diese Identifikation verändert wird. Dass die, und wie passiert das? Da werde ich das nächste Mal was dazu sagen. Wie geschieht das? Wie ist es möglich, dass das, was für Denken in Proportionen oder in Verhältnisgleichheiten besteht, auf einmal wird zur Inkarnation dessen, was man das Vermögen nennt, Schlüsse zu ziehen? Sehr eigenartig, ne? Genau genommen. Das ist aber bestimmend für die ganze Tradition, und das ist dann auch bestimmend für die Art und Weise, wie sich dieses Syndrom des Rationalismus in der klassischen neuzeitlichen Philosophie bildet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.